eine symptomatische Episode von Vorhofflimmern in einem über 30 Sekunden anhaltenden Streifen einer Smartwatch ist zur Diagnosestellung von symptomatischem Vorhofflimmern ausreichend. Wenn wir weiterdenken, also interventionell das Vorhofflimmern behandeln wollen, dann wissen wir, dass je besser die Risikofaktoren eingestellt sind, desto höher ist eben auch das primäre Behandlungsergebnis.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Vorhofflimmern. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Ein Ruderboot, in dem alle unkoordiniert die Ruder so bewegen, wie sie es gerade wollen, kommt kaum voran. Das Boot schlingert und verliert an Geschwindigkeit. Erst wenn eine Person den Takt vorgibt, greifen die Bewegungen wieder ineinander und das Boot gleitet gleichmäßig durchs Wasser. So ist das bekanntermaßen am Herzen auch. Der Sinusknoten sorgt dafür, dass sich die Vorhöfe koordiniert kontrahieren und das Herz rhythmisch und normofrequent schlägt. Beim Vorhofflimmern, auch das ist bekannt, klappt das nicht mehr und darum soll es heute gehen. Wie man Vorhofflimmern richtig diagnostiziert, beispielsweise auch unter Zuhilfenahme einer Smartwatch und worauf es in der Therapie ankommt, das besprechen wir heute. Zu Gast ist Dr. Victoria Johnson von der Uniklinik Frankfurt. Victoria, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du einmal mehr zu Gast im Amboss Podcast bist.
Ja, lieber Philipp, hab ganz lieben Dank für diese erneute Einladung zum Amboss-Podcast. Und heute darf ich Sie und euch mitnehmen und über das Thema Vorhofflimmern sprechen. Das ist ja tatsächlich ein Thema, das mich im klinischen Alltag jeden Tag beschäftigt. Und ich freue mich, wenn wir so ein paar Aspekte gemeinsam besprechen können.
Das machen wir. Jetzt habe ich aber noch eine Sache unterschlagen. Du engagierst dich auch aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, der DGK. Dazu ein kurzer Hinweis. Wenn ihr auch DGK-Mitglied seid, könnt ihr Amboss ein halbes Jahr kostenlos nutzen. Amboss und die DGK sind Partner. Da gibt es einen Partnerschaftsbonus. In den Shownotes ist ein Link. Da könnt ihr eure EFN-Nummer eingeben und dann kann es auch schon losgehen. Ein halbes Jahr kostenlos. Amboss, DGAI, DGIM, viele andere Verbände sind auch Partner. Auch da ein Link unten in den Shownotes, da könnt ihr sehen, ob auch über eure Gesellschaft ein halbes Jahr kostenlos Amboss drin ist. Jetzt geht's aber los. Vorhofflimmern, es ist ja ein Riesenthema. Wie häufig ist das denn überhaupt?
Vorhofflimmern ist ja tatsächlich die häufigste anhaltende Rhythmusstörung im Erwachsenenalter. Und wenn wir uns die gesamte Häufigkeit von Vorhofflimmern anschauen, dann ist in etwa 1% der Bevölkerung weltweit betroffen. Die Inzidenz ist steigend und man kann davon ausgehen, dass aktuell über 10% der 65-Jährigen tatsächlich auch an Vorhofflimmern betroffen ist. Und das Lebenszeitrisiko beträgt tatsächlich auch 33% an Vorhofflimmern zu erkranken. Also wahnsinnig viele Patientinnen und Patienten, die tatsächlich Vorhofflimmern schon haben oder auch im Laufe ihres Lebens bekommen können.
Warum steigt die Inzidenz? Ist das bekannt?
Es gibt ja einen Haufen Risikofaktoren für Vorhofflimmern und wenn wir uns jetzt überlegen, was alles eine Rolle spielen kann und wir wissen, dass zum Beispiel das Alter ein relevanter Faktor ist und wir uns einfach die demografische Pyramide anschauen, insbesondere bei uns in Deutschland, dann ist es, glaube ich, wenig verwunderlich, dass allein schon deswegen die Inzidenz von Vorhofflimmern steigt, aber eben auch andere modifizierbare Risikofaktoren wie Hypertonus, Diabetes, Übergewicht spielen doch auch eine relevante Rolle bei der Entwicklung von Vorhofflimmern.
Also eigentlich eine schöne Nachricht, ne? Mehr Menschen werden alt, aber klar, dadurch eben mehr Komorbiditäten und eben auch mehr Vorhofflimmern. Lass uns doch einmal kurz in die Pathophysio schauen. Die kennen ja eigentlich alle, aber einfach, dass wir sie nochmal parat haben.
Genau, bei Vorhofflimmern passiert ja Folgendes. Wir haben keine normale elektrische Ausbreitung, die vom Sinusknoten über den rechten und linken Vorhof zum AV-Knoten führt und dann eben die Herzkammern ganz regelmäßig erregt, sondern es kommt ja und überwiegend eben in den Pulmonalvenen, wie wir wissen, zu einer Ektopie, zu einem Automatismus. Und diese zusätzliche elektrische Erregung wird in den linken Vorhof übergeleitet, was eben im Vorhof, kann man sich wirklich vorstellen, wie elektrisches Chaos. Der ganze Vorhof flimmert, der schlägt mit ungefähr 300 pro Minute wahnsinnig schnell und unregelmäßig. Und der AV-Knoten, der wie so eine Art Frequenzsieb fungiert, kann dann eben je nachdem, wie gut er überleiten kann, diese schnelle Rhythmusstörung in die Herzkammern überleiten. Und das hat eben zur Folge, dass wir Vorhofflimmern eben unter anderem sehr tachykard mit Frequenzen bis 180, 190 pro Minute überleiten können. Kann aber auch sein, dass es normofrequent übergeleitet wird, wir also ganz in Anführungszeichen normale Herzfrequenzen zwischen 60 und 80 haben. Und je nach Leitungseigenschaft kann es eben auch sein, dass es sehr, sehr langsam übergeleitet wird und wir dann eben eine ganz bradykarde Rhythmusstörung haben. Aber eben diese Foci in den Pulmonalvenen, die überwiegend Erkrankungsbeginn dort auftreten, spielen eben eine große Rolle. Und je länger das Vorflimmern anhält, desto andere zusätzliche Foci kommen dazu. Es kommt zu einer Vernarbung und Fibrosierung des Vorhofes und das trägt dann alles gemeinsam dazu bei, dass Vorflimmern eben auch eine per se fortschreitende Erkrankung ist, die eben auch verschiedene Stadien durchlaufen kann, die wir ganz unterschiedlich diagnostizieren und behandeln können. Aber das ist eben auch der Grund, warum wir Vorflimmern entsprechend rechtzeitig erkennen sollten, um unseren Patienten bestmöglich aufzuklären und eben auch behandeln zu können.
Gibt es denn da sowas wie typische Missverständnisse, die dir immer wieder auffallen? Also einmal in der Fachwelt, aber auch bei Betroffenen?
Also ich glaube, was manchmal Schwierigkeiten bereiten kann, auch im klinischen Alltag, ist ja so ein bisschen die Einteilung von Vorflimmern, weil die ist ja gar nicht so einfach. Wir können Vorflimmern, und das hatten wir eben angesprochen, zum einen danach klassifizieren, wird das schnell, normal oder langsam übergeleitet. Wir können Vorflimmern auch nach dem Erkrankungsbeginn einteilen. Das heißt, wir haben Patientinnen und Patienten, die stellen sich mit einer Erstdiagnose Vorflimmern dar. Dann haben wir quasi das paroxysmale Vorflimmern als Erstphase der Erkrankung. Das heißt, das sind Episoden von Vorflimmern, die eben innerhalb von 7 Tagen auch spontan wieder enden. Das heißt, der Patient hat Vorflimmern und es kommt und geht in Anführungszeichen. Wenn das Vorflimmern länger als 7 Tage anhält oder wir auch medizinische Intervention benötigen, dann sprechen wir von persistierendem Vorflimmern. Das können wir dann auch noch weiter klassifizieren in persistierend und langanhaltend persistierendes Vorflimmern. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir mit dem Patienten gemeinsam entscheiden, dass eine weitere Rhythmisierung nicht sinnvoll ist und wir akzeptieren, dass dieser Patient sein Leben lang Vorflimmern hat und dann ist es permanentes Vorflimmern. Das ist eben auch eine ganz wichtige Einteilung, weil sie auch entscheidend ist für die weitere Behandlung von Vorflimmern. Und dann gibt es noch eine dritte Art Vorflimmern zu unterscheiden und das ist vielleicht für manchen auch eher akademisch, aber spielt auch eine große Rolle in der Behandlung, ist nämlich, haben wir eigentlich klinisch apparentes Vorflimmern? Also haben wir einen Patienten, wo wir die Diagnose klinisch stellen und er hat Beschwerden oder aber wir stellen die Diagnose anhand eines Ruhe-EKGs, eines Langzeit-EKGs oder haben wir einen Patienten, der sich mit subklinischem Vorflimmern vorstellt, dass der Patient häufig gar nicht bemerkt, dass wir zum Beispiel im Rahmen von einer Schrittmacher- oder Defibrillator-Nachsorge feststellen. Und auch das ist eine ganz eigene Entität, die wir anders betrachten müssen und die manchmal auch zur Verwirrung führt. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, die Erkrankung einzuteilen und vielleicht ist auch so ein gewisses Missverständnis, dass es ja eine Erkrankung ist, wie andere chronische Erkrankungen zu werten ist, die eben am Anfang kommt und geht, um dann eben doch, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird, länger anhaltend zu bleiben und wir eben versuchen sollten, diese fortschreitenden Erkrankungsstadien auch rechtzeitig zu erkennen und den Patienten zu behandeln.
Ganz wichtiger Punkt. Wie sieht es mit der Einteilung primär-sekundär aus?
Also tatsächlich ist empfohlen, es so einzuteilen, wie es in der Leitlinie steht, also in paroxysmal, persistierend und permanent. Und es gibt sicherlich Triggerfaktoren, die dazu führen, dass man Vorflimmern haben kann aufgrund von anderen Erkrankungen. Aber diese Einteilung von Lone AF, wie man das früher hatte, oder dass man chronisches Vorflimmern sagt, davon wird abgeraten in der Leitlinie. Das ist eigentlich obsolet heutzutage.
Ja, finde ich nicht unwichtig, deswegen habe ich auch gefragt. Also ich glaube, viele haben schon noch gelernt, idiopathisches Vorhofflimmern, primäres Vorhofflimmern. Aber gibt es nicht mehr heutzutage. Tage. Alle sind sozusagen sekundär. Es gibt immer irgendeinen Faktor, auf dessen Boden sich dann das Vorhofflimmern bildet. Kann man denn, jetzt nochmal eine Rückfrage zu den verschiedenen Einteilungsmöglichkeiten, kann man denn anhand der Einteilung irgendwelche Rückschlüsse ziehen, welche Störung auslösend ist, beziehungsweise wo die sich im Vorhof befindet?
Also es gibt ja, wir hatten schon besprochen, dass ja Vorflimmern viele verschiedene auslösende Faktoren haben kann. Ich habe nicht modifizierbare und modifizierbare Risikofaktoren. Die können auch noch kardialer oder extrakardialer Genese sein. Und ich sollte bei jedem Patienten oder jeder Patientin, die sich mit der Erstdiagnose Vorflimmern vorstellt, egal wie jung oder wie alt sie sind, natürlich herausfinden, ob es einen Grund dafür gibt, einen Trigger oder einen auslösenden Faktor für diese Diagnose von Vorflimmern und die Patienten auch entsprechend weiter abklären. Weil so findet findet sich ja fast immer eigentlich ein Grund, warum das eben entsprechend aufgetreten ist. Und ganz, ganz wichtig, und das ist vielleicht auch schon der Bogen zur neuen Vor-Flimmer-Leitlinie, ist ja, dass der Patient im Zentrum der Bemühungen der Therapie steht. Das heißt, ich soll mit dem Patienten, der Patientin gemeinsam überlegen, was sind die Gründe für Vor-Flimmern, wie kann ich das am besten behandeln. Wichtig ist ja auch, dass wir, wenn es relevante Komorbiditäten gibt, diese zuerst behandeln oder auch extrakardiale Trigger, bevor wir eben uns auf die Vor-Flimmer-Behandlung bestürzen. Das heißt, wir sollen schon den Patienten als Ganzes sehen und eben auch alle anderen Erkrankungen sehen, die im Kontext der Vor-Rhythmusstörung stehen.
Die Trigger hast du jetzt schon angesprochen, kardiale, extrakardiale. Ich würde auch gerne noch gleich zu den chronischen Risikofaktoren kommen. Lass uns aber mit den Triggern kurz mal starten. Kardiale, ich denke, da fällt jedem sofort das akute Koronarsyndrom ein, die LAE. An welche sollten wir noch gleich denken?
Also sicherlich auch Patienten, die sich mit einer Myokarditis oder einer Perimyokarditis vorstellen, die können natürlich auch ein Vorflimmern als Folge dessen haben. Und ich glaube, die wichtigste Komorbidität, und da ist ja auch noch nicht ganz verstanden, ob was Henne und was Eis ist, ja die Herzinsuffizienz. Also Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Herzinsuffizienz, mit einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion, haben ja ein deutlich erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern. Und es ist eben ganz häufig gar nicht klar, ob jetzt wirklich das Vorflimmern zuerst war und daraufhin sich die Herzinsuffizienz so manifestiert hat oder aber ob eben im Rahmen der schweren Herzinsuffizienz eben auch das Vorflimmern eine Folge dessen ist. Und das ist ein besonders vulnerables Patientenkollektiv, auf das wir ein besonderes Augenmerk auch haben müssen, dass wir diese Patienten eben wirklich gut behandeln und dass wir sowohl als auch behandeln, um zum einen die Genese herauszufinden, aber eben, weil wir auch wissen, dass diese Patienten insbesondere davon profitieren, wenn sie im Sinusrhythmus sind, weil eben das eine Erkrankungsbild auch, zu einer relevanten Verschlechterung der anderen Symptome führt.
Ja, ganz wichtige Komorbidität. Ich glaube, macht ja auch 20% der Kontraktion aus, ne, der Vorhof. Ja. Ich würde aber gerne nochmal zu den Triggerfaktoren, auch zu den extrakardialen. Da sind ja auch, denke ich, einige bekannt. Hyperthyreose, Infektionen, Sepsis. Ich würde aber auch gerne noch über Elektrolytstörungen sprechen und insbesondere über das Kalium. Gerade wie man das einstellen soll, das wirft ja durchaus Fragezeichen auf in Klinik, in der Praxis.
Genau, also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt für auch tatsächlich alle Herzrhythmusstörungen, dass wir uns die Elektrolyte der Patientinnen und Patienten gut anschauen müssen. Und meine Hypokaliämie kann auch zu relevanten Rhythmusstörungen führen. Die kann nicht nur Vorhofflimmern begünstigen, auch andere ventrikuläre Rhythmusstörungen und ein viel zu hohes Kalium tatsächlich ja auch radikale Rhythmusstörungen. Deswegen sind Elektrolyte besonders wichtig in diesem Kontext, dass wir das eben ausgleichen und entsprechend gut einstellen.
Gut einstellen. Was heißt das konkret?
Also sofern es keine anderen relevanten Kontraindikationen gibt, würden wir immer hochnormale Werte gerne sehen, dass sicherlich Kaliumwerte von größer 4 sicherlich besser sind, als wenn wir nur bei 3,5 Millimol pro Liter sind. Für Patienten mit ventrikulären Rhythmusstörungen gab es jetzt auch eine Studie, dass sogar noch höheres Kalium auch vor ventrikulären Rhythmusstörungen schützen kann. Das ist jetzt für Vorflimmern soweit noch nicht wissenschaftlich bewiesen, aber sicherlich nachvollziehbar, dass höhere Werte einfach tatsächlich vor Rhythmusstörungen schützen können.
Auch Magnesiummangel ist ja eine Elektrolytstörung, die ein Vorhofflimmern begünstigen kann. Da wäre es dann mal richtig, Magnesium einzunehmen, zu substituieren. Bei Muskelkrämpfen, bei idiopathischen, wo es ja eigentlich meistens verabreicht wird oder auch von selbst eingenommen, da hilft es ja eigentlich gar nicht so gut. Ich setze euch mal in die Shownotes eine ganz spannende Studie. Ist zwar recht klein, aber die zeigt ganz gut, dass Vitamin K2 da vielleicht eine ganz gute Option sein könnte. Also vielleicht für eure Praxis mal ganz interessant. Vielleicht hilft das dann der einen oder dem anderen. Und noch ein extrakardialer Trigger, der mir wichtig ist, ist die akut exazerbierte COPD. Ne? Auch die ist ein häufiger Grund für Vorhofflimmern.
Ja, und das sind ja auch Patientinnen und Patienten, die ja häufig schon sehr krank sind. Und wenn die dann eben auf ihre schwere COPD auch noch tachykardisches Vorflimmern bekommen, dann sind das ja Patienten, die sich bei uns zum Beispiel in der Notaufnahme wirklich in einem sehr schlechten Zustand vorstellen. Das macht dann natürlich auch das weitere Vorflimmermanagement schwierig. Man muss ja immer gut abwägen. Kann ich den Patienten noch gut sedieren für eine notfallmäßige Kardioversion? Brauche ich sogar noch ein TEE vorher? Also das sind schon Patienten, die wir gut betreuen müssen, die wir ein gutes Management auch brauchen, um sie entsprechend sinnvoll und vor allem sicher behandeln zu können.
Woran denkst du, wenn jetzt eine junge Person sich bei dir vorstellt und sagt, ja, ich war jetzt das Wochenende auf Malle, habe ordentlich gefeiert, jetzt habe ich irgendwie so komisches Herzrasen?
Das ist sicherlich auch eine eigene Entität des Vorhofflimmerns, das Holiday-Heart-Syndrom. Wir wissen, dass insbesondere junge Menschen, die wenig schlafen und extensiv Alkohol konsumieren, die haben quasi auch diesen Triggerfaktor Alkohol und bekommen davon tatsächlich auch Vorhofflimmern. Das sind ja Patienten, bei denen das häufig spontan konvertiert, die man ansonsten aber eben einmalig kardivertiert, sie aufklärt über das Erkrankungsbild und dann guter Dinge ist, dass sie sich, wenn sie sich sozusagen an eine gewisse Alkoholkarenz halten, das dann auch so schnell nicht nochmal auftritt.
Kommt ja durchaus auch mal vor, ne? Holiday Heart Syndrome.
Kommt vor, ja.
Und Alkohol ist hier also ein akuter Trigger. Es ist aber auch als Lebensstilfaktor, wenn es chronisch auftritt, auch ein chronischer Risikofaktor. Natürlich genauso wie Rauchen. Und da gibt es ja auch noch einige andere.
Genau. Und Vorhofflimmern ist ja deswegen auch so häufig, weil ja viele Patientinnen und Patienten einfach viele der Risikofaktoren mitbringen und eben ein überwiegend sitzender Lebensstil mit wenig körperlicher Aktivität, der begünstigt eben auch das Auftreten von Vorhofflimmern. Da ist sicherlich dann auch die Adipositas, die sich da anschließt, eben relevant. Wir wissen eben auch, dass wenn man Gewicht abnimmt und Ausdauersport macht, dass man sowohl die Anfallshäufigkeit reduzieren kann und auch wenn es weiter therapiert werden muss, dass auch die Therapie erfolgreicher ist, wenn wir all diese modifizierbaren Lebensstilveränderungen unseren Patienten besprechen und entsprechend auch aufklären.
Wir haben dabei Amboss eine schöne Tabelle drin mit allen chronischen Risikofaktoren. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Gut, dann gehen wir Richtung Diagnostik. Die wirkt ja eigentlich wie ein No-Brainer. Klar, wir machen 12-Kanal-EKG. Gibt es irgendwas bei der Diagnostik, wo du dann doch manchmal merkst, aha, da scheint es irgendwie Fragezeichen zu geben?
Also wir hatten ja schon besprochen, dass Vorhofflimmern wichtig ist, dass wir es rechtzeitig diagnostizieren, um unseren Patienten gut helfen zu können. Und wie diagnostiziere ich jetzt eben? Wichtig ist, dass wir eine EKG-Dokumentation haben. Das hast du schon angesprochen. Das ist im Jahr 2025, aber ja auch gar nicht so schwierig mehr, weil wir können ein ganz klassisches 12-Kanal-EKG schreiben, wie wir das häufig in der Praxis oder in der Klinik machen. Wir können Vorhofflimmern auch im Langzeit-EKG diagnostizieren. Das heißt, wenn wir eine über 30 Sekunden anhaltende Vorhofflimmer-Episode haben und sie ärztlich validiert ist, dann können wir damit auch Vorhofflimmern diagnostizieren. Und Vorhofflimmern kann auch mit jeder Form von Smartwatch, die eben ein EKG aufzeichnen kann, und das ist der springende Punkt, kann eine symptomatische Episode von Vorhofflimmern in einem über 30 Sekunden anhaltenden Streifen einer Smartwatch ist zur Diagnosestellung von symptomatischem Vorhofflimmern ausreichend. Das heißt, wenn ich, angenommen, Philipp, du hättest immer wieder Herzrasen und Herzstolpern und du würdest dir eine Smartwatch oder ein anderes Device kaufen, mit dem du EKGs, also ein oder sogar 6-Kanal-EKGs aufzeichnen kannst und du würdest während der Beschwerden dieses EKG anfertigen und es würde eben eine absolute Arrhythmie uns anzeigen, ohne sinnvolle P-Wellen vor den QRS-Komplexen und dieser Streifen wäre 30 Sekunden anhaltend, dann kann ich damit schon die Diagnose Vorhofflimmern bei dir stellen und mit dir eben besprechen, wie es weitergeht, welche weiteren therapeutischen Maßnahmen und Schritte notwendig sind. Und ich glaube, das ist was, was, obwohl es auch sogar schon in der Leitlinie von 2020 drinsteht, tatsächlich immer noch zu manchmal Unstimmigkeiten im Alltag oder auch zu Unsicherheiten führen kann.
Ja, ich muss mich jetzt hier mal outen. Ich arbeite zwar bei Amboss, da geht es im Regelfall immer sehr modern zu, aber ich habe noch so eine ganz analoge Uhr, die hat als einziges Gimmick, dass sie mit so einem Zahnrad das Datum anzeigen kann. Es gibt jetzt Smartwatches, die 6-Kanal-EKGs aufzeichnen können.
Also tatsächlich keine Uhren, aber es gibt so Handheld-Devices mit quasi 2 Elektroden auf der Vorder- und einer Elektrode auf der Rückseite. Und wenn ich das dann mit 2 Elektroden vorne meine Finger drauflege und die 3. Elektrode zum Beispiel auf meinen linken Innenknöchel, dann kann ich tatsächlich auch mit einem solchen Device, das ich über Bluetooth mit meinem Handy verbindet, ein 6-Kanal-EKG aufzeichnen, korrekt.
Und das machen die Leute? Also da setzt man sich dann einfach mal so hin und zeichnet ein EKG von sich auf?
Also tatsächlich gibt es gar nicht so wenige Patientinnen und Patienten, die sich gezielt wegen anhaltenden Palpitationen, Herzstolper-Episoden, also Frage nach Vorhofflimmern eine Smartwatch kaufen. Manche wollen eben keine Uhr haben, weil sie so wie du auch Fans von schönen analogen Uhren sind. Also manche Patienten tatsächlich, die man eben entsprechend aufklärt, kaufen sich eben auch ein Device mit 6-Kanal-EKG-Funktion. Aber ich muss schon sagen, auch in der Sprechstunde, die ich mache, dass wenn ich jetzt viele unauffällige Langzeit-EKGs gemacht habe, die Frustration sowohl ja Arzt- als auch patientenseitig hoch ist und eine Smartwatch oder ein Smart-Device, das eben ein Anfalls-EKG aufzeichnen kann, das ist in der Sprechstunde Gold wert. Also Patienten haben viele Sorgen. Es hat ja eine relevante Konsequenz, eine Rhythmusstörung zu diagnostizieren. Und deswegen muss man sagen, richtig angewendet ist es ein Segen in der Praxis. Falsch angewendet, kann ich dir auch sagen, ist es natürlich auch ein Fluch. Und wir müssen uns eben gut überlegen, vielleicht auch welche Patientinnen und Patienten wir empfehlen, sich ein solches System anzuschaffen. Aber wir haben schon viele Diagnosen von Rhythmusstörungen damit stellen können und den Patienten dann eben auch gezielt helfen können.
Und die sind so zuverlässig, dass du das wirklich als Diagnostikum auch in der täglichen Praxis nutzt.
Genau, wenn es bisher keine Option gab, eine Symptom-Rhythmus-Korrelation zu bekommen und die Patienten das gut anwenden können und dann sagen, schauen Sie mal, ich habe Ihnen jetzt die PDFs meiner letzten 4 symptomatischen Episoden mitgebracht, dann ist die EKG-Qualität hervorragend und man kann sehr gut zwischen Sinusrhythmus, zum Beispiel ventrikulären Extrasystolen, unterscheiden. Ich habe schon Patienten, die haben uns eine ventrikuläre Tachykardie mitgebracht im Smartwatch-EKG. Wir haben Patienten, die haben eine regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardie aufgezeichnet, wo man retrograde P-Wellen sehen kann. So kann man auch unterscheiden, ob ich zum Beispiel Vorflimmern oder Verdacht auf eine AVNRT habe. Also die EKG-Qualität ist wirklich so gut, dass ich auch viele Rhythmusstörungen entsprechend diagnostizieren kann. Wichtig ist, und ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt. Wir müssen die Patienten auch gut aufklären, was können wir erwarten von den Devices. Die Devices sind dafür CE-zertifiziert, dass sie in einem gewissen vordefinierten Frequenzspektrum Vorflimmern zuverlässig erkennen können. Wenn ich Vorflimmer-Episoden habe, die schneller oder langsamer als die Zulassung des Devices sind, dann bekomme ich keine sichere Diagnose. Und die Uhr kann mir auch nicht sagen, ob ich eine AVNRT oder ob ich zum Beispiel ventrikuläre Extrasystolen habe. Dafür benötigt es eben den Arzt, die Ärztin, die sich das entsprechend anschaut. Und besonders schwer tun sich die Devices mit Patienten, die einen Schrittmacher oder einen Defibrillator haben. Das muss man auch vorher sicherlich gut besprechen, dass man EKGs aufzeichnen kann, dass die Uhr aber entsprechend dafür nicht validiert ist, dies systematisch auswerten zu können.
Ist ja aber ärztlicherseits auch manchmal nicht ganz ohne. Hier ein kleiner Hinweis, wir haben eine wunderbare Fortbildung zum EKG, ganz praxisnah und fallbasiert. Und auch zur Echokardiographie haben wir eine Fortbildung, da kriegt ihr die Grundlagen sicher drauf. Beide geben ordentlich CME-Punkte und ich habe zu beiden einen Link und einen Rabattcode in den Shownotes. So, jetzt ist Amboss und der Amboss-Podcast ja unabhängig und auch bei dir sehe ich da keinen Interessenskonflikt, wenn ich das frage, welche Uhr ist denn am besten?
Also tatsächlich haben die Kollegen aus Basel wissenschaftlich die 5 gängigsten Modelle untersucht und gegeneinander verglichen und mehr oder weniger sind sie alle gleichwertig gut. Und wenn man diese Studie liest, dann ist die Patientenpräferenz tatsächlich einfach nur die Apple Watch, weil die meisten Probanden in der Studie ein iPhone hatten. Aber tatsächlich muss man sagen, wenn ich jetzt ein Samsung-Telefon habe, mir die Samsung-Uhr kaufe, dann ist diese genauso gut. Und wenn ich ganz herstellerunabhängig bleiben will, dann kann ich mir immer noch eine Withings-Uhr kaufen oder ein Cardia-Device, das eben mit jedem Smartphone kommt. Kompatibel ist und bis auf Unterschiede im Algorithmus oder der Batterielaufzeit ist das eben gleichwertig. Mir ist ja auch wichtig, dass es ja darum gar nicht gehen sollte, dass die KI alle EKG-Diagnosen korrekt stellt, sondern dass wir die EKGs zu Gesicht bekommen und wir diese EKGs eben entsprechend mit dem Patienten besprechen können. Und deswegen habe ich tatsächlich keinen Favoriten, was die Uhren angeht. Man kann das aber, wie gesagt, gut nachlesen und wir können die Studie dann auch entsprechend verlinken.
Ja, machen wir. Ich setze was in die Shownotes und wo man dann auf jeden Fall gut darauf hinweisen muss und aufklären muss, das ist das ganze Thema Datenschutz, ne? Gerade wenn dann auch noch eine KI das auswertet, die Daten sind dann ja, natürlich drüben im Silicon Valley oder sonst wo, da müssen die Patientinnen und Patienten natürlich Bescheid wissen.
Das ist sicherlich richtig und die Bevölkerung ist ja bei Smartwatches ja relativ großzügig, wenn es darum geht, ihre Daten preiszugeben. Ich erinnere an die Apple Heart Study, 400.000 Menschen, die sich eine Apple Watch gekauft haben und alle freiwillig ihre Daten zur Verfügung gestellt haben an Apple. Da gab es scheinbar keine allzu großen Vorbehalte.
Also aufklären und dann die Entscheidung dem mündigen Patienten, der mündigen Patientin überlassen. Jetzt haben wir viel übers EKG gesprochen. Ich würde einmal gerne noch eine Frage zu den Laborparametern stellen. Vorhofflimmern wirkt sich ja auf Troponin aus, auf NT-proBNP und auch auf Dedimere. Wie interpretierst du diese Laborwerte, wenn gleichzeitig ein Vorhofflimmern vorliegt?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil wir alle Patienten häufig im notfallmäßigen Kontext sehen. Man nimmt erstmal alle Laborwerte ab. Und ich glaube, man muss sich den Patienten als Ganzes anschauen, losgelöste Laborwerte. Wir müssen uns die Klinik anschauen und überlegen, ist zum Beispiel das alleinige Vorliegen von tachykardem Vorflimmern eben verantwortlich für diese Erhöhung von Troponin? Ist die dynamisch, die Erhöhung, oder ist die tatsächlich statisch? Also habe ich sozusagen Anhalt dafür, dass ich einen Myokardinfarkt habe? Oder ist vielleicht einfach das Vorhofflimmern quasi die Troponinerhöhung Ausdruck des Vorhofflimmerns? Im Sinne des Typ-2-Myokardinfarktes. Ich glaube, da ist die Klinik ganz entscheidend, die Vorerkrankung des Patienten. Und ich muss natürlich das Workup entsprechend betreiben. Ich muss mir überlegen, braucht der Patient jetzt primär weitere führende Diagnostik? Ist wirklich das Vorhofflimmern das Problem? Wie schnell ist es eigentlich? Wie ist die Pumpfunktion? Das spielt ja alles eine Rolle in diesem Gesamtkontext. Deswegen würde ich empfehlen, immer keine einzelnen Laborwerte anzuschauen, sondern ich muss ja zum Beispiel gerade bei NT-proBNP und Troponin mir auch die Nierenfunktionskreatinin mit anschauen. und mir den Patienten im Kontext anzuschauen. Ein Patient, der sicherlich sich mit normofrequentem Vorflimmern vorstellt und hat ein sehr, sehr hohes NT-proBNP und sehr hohes Troponin, da wäre ich nicht so sicher, dass durch das normofrequente Vorflimmern all diese Veränderungen zustande kommen. Der hat vielleicht auch ein anderes kardiales Problem. Wenn ich aber einen Patienten habe, der sehr jung ist, der sich mit einer Erstdiagnose hochsymptomatisch mit sehr tachykarden Vorflimmern vorstellt und er hat so eine leichte Troponinerhöhung, da wäre die KAK vielleicht auch als Genese sehr unwahrscheinlich und ich kann das sicherlich dann auch dem Vorflimmern zuschreiben und muss mir das eben dann in dem Kontext vor allem anschauen.
Ja, Kontext ist natürlich wichtig, aber kannst du uns mitnehmen und deine Erfahrung teilen und vielleicht so Schwellenwerte, vielleicht können wir die ja festmachen. Also sagen wir jetzt mal so ein Patient, wie du ihn zuletzt geschildert hast, Niere ist in Ordnung, ansonsten auch okay. Was wären da für Troponinwerte noch für dich in Ordnung? Welche Pro-BNP-Werte wären jetzt für dich okay?
Also das ist sicherlich ein bisschen abhängig ja auch vom Cut-off der hausinternen Laborwerte. Bei uns ist der Cut-off für High-Sensitive Troponin ja bei 14 Pikogramm pro Deziliter. Wenn der jetzt sich mit einem Troponin von zum Beispiel statisch, wäre es ja wahrscheinlich irgendwie von 25, 28 vorstellt, wäre ich ja total entspannt. Und der hat wahrscheinlich ein NT-proBNP von vielleicht alterskorrigiert irgendwie 1200. Das wäre ja alles nicht dramatisch. Das wäre ja sicherlich auch...
Entschuldigung, wo ist da der Cut-off?
Der ist ja altersgemäß korrigiert tatsächlich. Aber bei jungen Patienten müsste das 125 Pikogramm pro Deziliter sein.
Und 1200, da wäre es jetzt immer noch entspannt?
Ja, ich wäre bis 2000 entspannt. Ich glaube, wenn ich jetzt Werte von 10.000 hätte, wäre ich da nicht mehr so sicher, dass dann das Vorflimmern die alleinige Erklärung für solche Werte ist. Und würde mir schon Gedanken machen, was der Patient vielleicht noch als zugrunde liegende strukturelle Herzerkrankung hat. Also ich glaube, so, wenn wir einen jungen Patienten haben, der diskrete, erhöhte Werte hat, kann man das sicherlich so beurteilen. Wenn das jetzt Werte sind, die, wie gesagt, fünfstellig sind für NT-proBNP, würde ich mir schon anders Gedanken machen.
Vielleicht daran anschließend, ab wann wird es gefährlich? Also wann würdest du als Hausärztin auf jeden Fall in eine Klinik überweisen?
Also wenn sich der Patient bei mir vorstellt in der Praxis und er ist zum Beispiel wahnsinnig luftnötig, kann kaum flach liegen, hat wirklich relevante Zeichen einer kardialen Dekompensation und dann stelle ich Vorflimmern fest mit einer Frequenz, die mir dann sogar schon egal ist, dann würde ich ihn ehrlicherweise auch sofort schicken, um ihn rhythmisieren zu lassen, weil wir davon ausgehen müssen, dass er auf dem Boden von Vorflimmern dekompensiert ist. Und das Gleiche gilt auch, wenn sich Patienten mit sehr, sehr langsamem Vorflimmern vorstellen. Man darf nicht unterschätzen, dass eben auch relevante Bradykardien bis hin zum kardiogenen Schock unseren Patienten beeinträchtigen können und die würde ich auf jeden Fall sofort vorstellen. Und ansonsten Patienten, die klinisch kompensiert sind, aber einen sehr, sehr hohen Leidensdruck haben, weil eben, du musst dir ja vorstellen, dass wenn wir jetzt junge Menschen mit einem gut leitenden AV-Knoten vorflimmern bis 180, 190 pro Minute überleiten können, das ist ja schon relevant. Und irgendwann, ganz lapidar gesprochen, macht auch davon die Pumpe schlapp. Und das sind Patienten, die würde ich eben auch dann sehr zügig vorstellen wollen, damit man sie einmal in den richtigen Rhythmus zurückbringt und sie von ihren Beschwerden befreit.
Gibt es da irgendwas, was ich schon starten sollte vor der Verlegung, was ich vielleicht noch in der Praxis beginnen sollte?
Also es gibt ja verschiedene Aspekte in der Vorflimmerbehandlung. Zum einen ist ja sicherlich die Frage, ist mein Patient schon antikoaguliert oder ist das jetzt die Erstdiagnose? Dann muss man sich darüber sicherlich Gedanken machen. Und ich kann natürlich auch versuchen, ihn erstmal im Akutfall medikamentös zu bremsen, wenn er besonders schnell ist. Vielleicht habe ich sogar Glück und der Patient konvertiert spontan. Deswegen ist ja häufig dann auch der erste Ansatz, das erste mit einem Beta-Blocker zu versuchen, medikamentös, was ich eben auch da, womit ich auch Erfahrung habe, um den Patienten dann jedenfalls weiter stabilisieren zu können.
Und dann einfach Bisoprolol 2,5 Milligramm beziehungsweise 5 Milligramm.
Oder aber, wenn es dem Patienten sehr schlecht geht, vielleicht auch Metoprolol IV. Also das muss man sich sicherlich überlegen. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, man sollte ja dann Medikamente auch verordnen, wenn man sich gut damit auskennt. Das heißt, wenn ich jetzt mir einfach unsicher bin, bevor ich Angst habe, dass ich Medikament spritze, das ich nicht kenne, lieber auf meine Erfahrung oder die Erfahrung meiner Kolleginnen und Kollegen in der Praxis zurückgreifen und eben das auch machen, was ich besonders gut kenne.
Und würdest du auch direkt eine Antikoagulation einleiten? Also mal angenommen, es gibt jetzt noch keine?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um den Patienten, die Patientin vor Schlaganfall ausreichend schützen zu können. Und da soll ja die Risikostratifizierung der Blutverdünnung eben anhand des CHAT-2-Scores erfolgen. Das heißt, ich berechne diesen Score anhand seiner einzelnen Komponenten und kann dann anhand des Punktesystems entsprechend dann den Patienten anhand seines individuellen Risikos entsprechend behandeln.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Bisher hieß der ja CHAT-WASC-Score, also mit einem SK am Ende. Und dieses SK, das ist ein SC. Und jetzt heißt der nur noch CHAT-WASC-Score, also ohne dieses SK. Was hat sich denn da getan und warum?
Genau, der Score ist im Rahmen der Leitlinie ja letztes Jahr entsprechend geändert worden. Man hatte eben diesen einen Risikofaktor, das weibliche Geschlecht, als individuellen Risikofaktor für Schlaganfall initial vorgesehen. Und jetzt hat man sich sozusagen einfach überlegt, dass es doch auch sinnvoller wäre, beide Geschlechter quasi gleichermaßen zu betrachten und hat den Score deswegen entsprechend angepasst.
Also das SK, das stand für Sex Category, also Geschlecht, und das ist jetzt weg.
Genau, und die Frauen hatten dann automatisch einen Punkt mehr. Man hat eben festgestellt, dass das tatsächlich gar nicht so sinnvoll war am Ende und hat das entsprechend angepasst, weil man eben auch auf individuelle Gegebenheiten ja Rücksicht nehmen muss. Und die Frage war ja auch immer, wie definiert man denn dann das Frausein? Man hat zwar quasi andere Patientengruppen auch unterrepräsentiert. Also es sicherlich gibt es für und wider, wie du schon gesagt hast. Jetzt ist es aktuell so definiert und so sollten wir es im klinischen Alltag eben auch aktuell anwenden.
Da haben wir auch eine schöne Flowchart bei uns in Amboss drin. Kann man mit einem Blick sehen, wann man welche Antikoagulation starten sollte. Jetzt schlittern wir hier schon so richtig Richtung Therapie. Es gibt ja verschiedene vorgeschlagene Herangehensweisen bei Vorhofflimmern. Da gibt es einmal den ABC-Pfad oder den AF-Care-Pfad. Vielleicht kannst du uns diese Begriffe ein wenig mit Leben füllen.
Sehr gerne. Wir hatten in der Leitlinie von 2020, hat man dieses ABC-Schema für Vorhofflimmern definiert und hat sich eben angefangen von ich stelle die Diagnose bis hin zu ich behandle ganz patientenzentriert mit A für Anticoagulation, B für Better Symptom Control und C für Comorbidities den Patienten ganzheitlich, hat man sich jetzt im Rahmen des letztjährigen Updates quasi weiterentwickelt zu Care AF. Und da ist es so, dass die Idee ist, dass wirklich wir patientenzentriert Vorhofflimmerbehandlung anbieten sollen. Das heißt, der Patient ist wirklich im Mittelpunkt unseres Behandlungspfades. Und da ist es jetzt eben so, dass das C für Komorbiditäten steht. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir nicht nur das Vorhofflimmern sehen, sondern den ganzen Patienten mit seinen Risikofaktoren, seinen modifizierbaren und nicht modifizierbaren Risikofaktoren. Wir haben das A für Avoid Stroke, also im Prinzip die Antikoagulation. Wir sollen und wollen vor Schlaganfall und systemischer Embolie schützen. Wir haben R für Rhythm Control, da geht es um die Rhythmuskontrolle und vor allem auch um die Symptomkontrolle. Wie wir Rhythmuskontrolle erreichen können, können wir ja auch gleich nochmal besprechen. Und das E steht dann für Evaluation und Reassessment. Wir sollen nicht den Patienten einmalig vor Flimmer behandeln und ihn am besten vergessen, sondern wir sollen ihn regelmäßig sehen. Wir sollen überlegen, gab es ein Rezidiv? Wie geht es dir eigentlich? Was müssen wir weiter anbieten? Wie geht die Lebenszeitbehandlung von Vorhofflimmern eben weiter? Und ich glaube, das sind wichtige Aspekte, die man im Hinterkopf behalten sollte. Und ich finde das schön, dass wir so ein sehr patientenzentriertes Vorhofflimmermanagement jetzt eben haben und wir eben auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken sollen, um eben auch zum Beispiel die von uns ja schon diskutierten Risikofaktoren zu besprechen, weil wir eben auch wissen, dass wenn wir weiterdenken, also interventionell das Vorhofflimmern behandeln wollen, dann wissen wir, dass je besser die Risikofaktoren eingestellt sind, desto höher ist eben auch das primäre Behandlungsergebnis. Und es ist ja auch wichtig, dass wenn wir den Patienten invasiv behandeln, dass wir eben auch die bestmöglichen Voraussetzungen für ein gutes Ergebnis schaffen.
Und das AF in diesem Akronym, das haben wir jetzt noch unterschlagen. Klar, AF steht für Atrial Fibrillation. Dann lass uns doch mal dieses Akronym entlanghangeln. C haben wir gesagt, steht für Comorbidities. Gehen wir es doch einfach mal durch.
Also ich glaube, wichtig ist, dass wir diese Risikofaktoren einfach ernst nehmen, die da sind. Und das gibt ja Key Targets, die wir angehen können. Und da gibt es einen Teil davon, die wir wirklich durch Verhaltensänderungen und Aufklärung der Patienten auch zu erreichen sind. Zum Beispiel, dass Patienten ja Gewicht abnehmen, dass sie sicherlich da vielleicht auch medikamentöse Unterstützung brauchen, aber dass wir auch aufklären müssen, dass wir über Physical Activity reden müssen. Da gibt es ja Empfehlungen, wie viel moderaten oder eben auch extensiven Ausdauersport ich betreiben kann und soll, aber dass wir einfach das machen müssen. Sicherlich ist ja auch ein Key-Target der Alkoholkonsum, dass man dem eben so weit wie möglich reduziert, weil wir eben auch wissen, dass das einen positiven Effekt hat. Und dann muss man den Patienten sicherlich aufklären, dass man eben im Rahmen einer sogenannten Upstream-Therapie die Risikofaktoren, die zu behandeln sind, einstellt. Eben auch Diabetes gut behandelt werden sollte, Bluthochdruck. Wir sollen den Patienten eben mit einem Zielblutdruck von 120 bis 129 Millimeter Hg systolisch eben auch gut einstellen medikamentös, weil wir eben wissen, dass wenn wir diese durchaus modifizierbaren Risikofaktoren behandeln, dass wir dann eben auch das Vorhofflimmern mit behandeln können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht nur darum geht, den Sinusrhythmus wiederherzustellen, sondern eben auch diese anderen patientenzentrierten Aspekte zu sehen.
Ich finde auch das OSAS wichtig, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Da tun sich ja viele Betroffene schwer, die CPAP-Maske dann auch regelmäßig zu nutzen.
Also tatsächlich gibt es Daten, die zeigen, wenn ich das gut einstelle, dass eben auch die Häufigkeit der Vorhofflimmer-Episoden abnimmt und dass auch das langfristige Behandlungsergebnis zum Beispiel nach Vorhofflimmer-Ablation besser ist. Da gibt es Daten zu. Wir wissen ja schon, dass es dem Bluthochdruck auch hilft, besser einzustellen. Aber tatsächlich wissen wir auch, dass es eben auch helfen kann bei Vorflimmern.
Ist vielleicht ein weiteres Goodie, das man dann mit in die Waagschale werfen kann, wenn es darum geht, Therapieadhärenz zu schaffen. So, dann kommen wir zum A von CARE, Antikoagulation oder Anticoagulation. Haben wir eigentlich schon drüber gesprochen mit dem CHA2DS2-Score. Lass uns doch vielleicht deswegen an diesem Punkt vielleicht über das Blutungsrisiko sprechen. Wann evaluierst du das und wie oft sollte man das überhaupt tun?
Das ist sicherlich auch in der klinischen Praxis ein großes Problem, dass ja viele Patienten sich beklagen über Nebenwirkungen der oralen Antikoagulation. Und vielleicht nochmal ganz wichtig, Patienten, die einen CHA2DS2-Score größer gleich 2 haben, haben per se die Indikation zur lebenslangen Antikoagulation. Und das ist natürlich ein Großteil unserer Patientinnen und Patienten, die sich damit vorstellt. Wichtig ist, und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass wenn wir direkte orale Antikoagulantien verordnen, wir auch die korrekte Dosierung der Patientinnen und Patienten im Blick haben, sodass wir Patienten nicht unnötigerweise aus Sorge vor Komplikationen die Dosis frühzeitig reduzieren, weil wir eben auch wissen, dass das auch zu vermehrten Schlaganfällen führen kann. Das heißt, wichtig ist wirklich, dass wir das regelhaft überprüfen im Rahmen der klinischen Vorstellung, aber dass wir da nicht zu ängstlich sind, sondern uns wirklich auch klar an die Fachinformation halten. Die kann man ja bei Amboss auch direkt nachlesen.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau. Also wichtig ist natürlich, dass wenn ich einen Patienten habe, mit einem hohen Risiko hat, dann muss ich mir sicherlich individuell Gedanken machen, wie kann ich hiermit umgehen, was kann ich machen. Aber tatsächlich sind auch orale Antikoagulantien entsprechend sicher und auch in großen Studien untersucht. Man sollte sich wirklich an die Empfehlungen der Fachinformation halten. Und wenn ich dann Patienten habe im Einzelfall, die die Therapie nicht tolerieren können, wo ich Schwierigkeiten habe, dann kann man die sicherlich im Zentrum vorstellen, um zu überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt. Aber sicherlich sollte man auch eine Lanze für die oralen Antikoagulantien auch im klinischen Alltag und auch bei älteren Patienten brechen.
Gibt es denn überhaupt noch Indikationen für Vitamin-K-Antagonisten?
Das sind ja Patienten, ich glaube, da kann man unterscheiden zwischen zum einen Patientinnen und Patienten, die schon immer gut auf einen Vitamin-K-Antagonisten eingestellt waren und dann eben auch erstmal keine Not besteht, sie umzustellen. Ich kenne Patienten, die ganz bewusst ihren Vitamin-K-Antagonisten einnehmen und gar keinen direkten oralen Antikoagulantien einnehmen möchten. Und Patienten mit valvulärem Vorflimmern sind ja Patienten, die tatsächlich auf Marcomar antikoaguliert gehören und die sich nicht für ein DOAC qualifizieren. Und natürlich Patienten mit künstlichen Klappenprothesen sind ja eine ganz eigene Patientengruppe, die kein DOAC bekommen sollte.
Über das valvuläre Vorhofflimmern haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Kannst du uns das auch nochmal in Erinnerung rufen?
Ja, genau. Valvuläres Vorflimmern, ein Begriff, den wir eigentlich gar nicht mehr so anwenden sollen im klinischen Alltag, bezeichnet eben eine ganz spezielle Patientengruppe, die sich mit einem relevanten Mitralklappenvizium und vor allem eben einer Mitralklappenstenose vorstellt, die aufgrund dieser verengten Mitralklappe und der entsprechenden dann mit dabei bestehenden Dilatation des linken Vorhofes eben auch Vorflimmern bekommen können. Und das Besondere ist sicherlich, dass diese Patienten eben tatsächlich mit einem Vitamin-K-Antagonisten oral antikoaguliert werden sollen, weil wir hierfür wissen, dass die DOACs in einer großen Studie unterlegen waren und das sind sicherlich ein sehr kleines, aber sehr speziell zu behandelndes Patientenkollektiv ist, weil eben auch die Erfolgsaussichten und die Risikofaktoren der Behandlung einfach eine andere sind.
Ansonsten sind die DOACs aber natürlich Mittel der ersten Wahl mittlerweile. Dann lass uns noch auf den großen Komplex Rhythmuskontrolle, Frequenzkontrolle zu sprechen kommen. Wie wählst du da den richtigen Ansatz für deine Patientinnen und Patienten aus?
Die Rhythmuskontrolle ist ein ganz wichtiges Thema in der Vorflimmerbehandlung und sie ist auch sicherlich sehr in den Mittelpunkt, in den Fokus gerückt, weil wir eben technisch inzwischen sehr viele Möglichkeiten haben, Vorflimmern zu behandeln und wir inzwischen auch wissenschaftliche Evidenz dafür haben, dass die vorzeitige oder die frühzeitige Rhythmuskontrolle, das heißt, Patienten sollen in den Sinusrhythmus gebracht werden, eben vorteilhaft ist für den Patienten. Wir wissen, dass wir Patienten vor Herzinsuffizienz schützen können und eben auch eine bessere Symptomkontrolle haben. Und was bedeutet es jetzt konkret? Wir haben ja zum einen den Patienten, der sich in unserem notfälligen Setting mit der Erstdiagnose des tachykarden Vorflimmerns vorstellt. Und das sind sicherlich Patienten, die wir entsprechend evaluieren müssen. Brauchen wir eine zum Beispiel sehr zeitnah, sehr dringliche Kardioversion, weil der Patient sich eben in einem doch reduzierten, vielleicht sogar hämodynamisch kompromittierten Zustand vorstellt? Oder sind das Patienten, die wir erstmal versuchen können, medikamentös Vorflimmer zu behandeln, mit der Idee, dass sie eben auch spontan konvertieren können? Und dann kann man eben auch die elektrische Kardioversion entsprechend Patienten gut planen. Das ist ja das eine Patientengut. Ich brauche eine akute, eine Ad-Hoc-Therapie. Und dann habe ich natürlich die Patienten, die sich bei uns in der Sprechstunde vorstellen, weil sie eben immer mal wieder über Stunden, vielleicht auch Tage anhaltende symptomatische Episoden von paroxysmalem Vorflimmern haben. Und hier ist es eben so, dass wir mit diesen Patientinnen und Patienten gut besprechen sollen, ob sie zum Beispiel eine lebenslang antiarrhythmische Therapie einnehmen möchten oder aber ob das nicht Patienten sind, die sich eben für die Vorflimmerablation qualifizieren. Das heißt, dass man eben durch einen invasiven Eingriff über die Leiste mit einem Katheter oder einem sogenannten Single-Shot-Device einmal diesen Fokus in den Pulmonalvenen behandle, um dann diesen Patienten für die nächsten Jahre frei von Vorflimmern bekommen zu können. Und das ist sicherlich etwas, das in der klinischen Praxis eine große Rolle spielt. Die Vorflimmerverödung ist auch die häufigste Verödungstherapie in Deutschland. Sie wird in vielen Zentren angeboten und ist eben doch auch eine gute Möglichkeit, insbesondere Patientinnen und Patienten mit symptomatisch paroxysmalem Vorflimmern zu behandeln, weil wir hier eben auch sehr, sehr gute Erfolgsaussichten haben. Und mit den neuen Energieformen, die wir aktuell zur Verfügung haben, also früher gab es nur den Hitzekatheter, den Kälteballon und jetzt gibt es eben auch noch diese dritte Energieform, den PFA-Katheter, beziehungsweise den PFA-Ballon. Damit kann ich entsprechend eben auch meine Patienten sehr, sehr schonend Vorflimmer behandeln.
Wofür steht PFA?
Das steht für Pulse Field Ablation und ist einfach eine neue Energieform, die wir haben, bei der eben große Strommengen über den Katheter abgegeben werden und ich dann über das technische Verfahren der Elektroporation ganz, ganz gezielt eben in diesem Bereich im Gewebe zerstören kann, damit ich dann eben entsprechend das Vorflimmern behandelt habe und eben alle anderen kardialen Strukturen davon ausgenommen sind.
Also ich erzeug über das elektrische Feld Poren in den Zellmembranen und dann gehen die Zellen zugrunde, weil sich eben die Elektrolyte komplett verschiebt durch diese Poren und eben auch der Flüssigkeitshaushalt extrazellulär.
Genau, also ich bekomme sozusagen, ich mache die Poren der Zellen auf und dann kommt es eben, wie du schon angesprochen hast, zu dieser Verschiebung aller Elektrolyte, die Zelle geht zugrunde, aber eben nur eine ganz, ganz, ganz gezielte Art von Zellen und damit habe ich einen ganz spezifischen Effekt und das Vorflimmern bleibt dann bildlich gesprochen in den Pulmonalvenen, diese sind isoliert und es kann eben nicht mehr in den linken Vorhof zurückkommen und dort elektrisches Chaos produzieren.
Wie hoch sind da die Erfolgsaussichten, sagen wir mal, bei jemandem mit paroxysmalen Vorhofflimmern?
Also die Ad-Hoc-Erfolgsaussichten sind sicherlich quasi bei 99%, weil man eben wirklich in der Prozedur Vorflimmern direkt behandelt. Und je nach System und Verfahren, das ich verwende, sind die Einjahresdaten so zwischen 70% und 80%. Und je nach Patientenkollektiv habe ich dann eben entsprechend Raten auch für 5 Jahre so von 60% wahrscheinlich.
Und wenn es dann wieder auftritt, macht man es dann einfach wieder? Beziehungsweise wie oft kann man es wiederholen?
Also wir sollten vor der ersten Pulmonalvenenisolation unseren Patienten auch darüber aufklären, dass es durchaus sein kann, dass in seinem Leben vielleicht auch eine zweite oder gar dritte Vorflimmerablation nötig ist. Risikofaktoren dafür sind sicherlich schon das länger anhaltende Vorhofflimmern. Das heißt, wenn ich schon zum Beispiel lang anhaltend persistierendes Vorflimmern habe, mehrere Jahre und einen schon deutlich dilatierten linken Vorhof, dann ist die Erfolgsaussicht statistisch gesehen einfach nicht ganz so gut, als wenn ich jetzt einen Patienten vor mir habe mit einem sehr kleinen linken Vorhof, der jetzt vielleicht seit einem halben Jahr die Diagnose eines paroxysmalen Vorflimmerns hat. Und eine mögliche Folge oder vielleicht auch als Komplikation der Vorflimmerablation zu bezeichnen, ist das Auftreten von sehr regelmäßigen linksatrialen Rhythmusstörungen. Und das ist eben dann eine andere Vorhofrhythmusstörung, die man tatsächlich aber auch mit einer erneuten, ganz gezielten Ablation dieser Rhythmusstörung gut behandeln kann. Und ich denke, wir sollten die Patienten eben auch darüber aufklären, dass es im Laufe des Lebens eben sein kann. Wir diskutieren auf den Fachkongressen immer, ob es eine Altersgrenze oder eine Grenze an Ablationen quasi ein Maximum geben soll. Und ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu, wie oft man sozusagen nochmal abladieren kann, mit welchem Target. Man kann auch mehr abladieren als nur die Pulmonalvenen. Es gibt ganz dezidierte Ablationsstrategien, wie man damit umgeht, wenn es zum Rezidiv gekommen ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten von weiteren Linien bis hin, dass man Substrat verödet im linken Vorhof. Da könnten wir eine ganz eigene Podcast-Folge aufnehmen, wie die invasiven Ablationsstrategien aussehen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir den Patienten einfach mitgeben, dass es sein kann, dass es nochmal wiederkommt und dass wir auch dann Möglichkeiten haben, es zu behandeln. Es gibt ja auch Patienten, die einfach gar keine Verödungstherapie wollen oder die vielleicht sagen, naja, das ist jetzt schon mal gemacht worden, ich brauche das nicht nochmal. Und auch da muss man sicherlich überlegen, ob es da nicht auch noch Möglichkeiten gibt, den Patienten zu behandeln. Sei es, dass wir sagen, naja, wir haben schon Frequenzkontrolle angesprochen, dass wir das medikamentös machen oder aber man eben noch weitergehen muss und zum Beispiel über Pace-and-Ablate-Konzepte denken muss, die sicherlich eher am Ende der Vorflimmerbehandlung anzusiedeln sind.
Kannst du uns das nochmal näher erklären, was dieses Pace Pace and a Blade dann ganz konkret bedeutet?
Pace and a Blade ist ein Behandlungskonzept, bei dem wir eben festgestellt haben, dass die Rhythmuskontrolle nicht mehr sinnvoll möglich ist oder vielleicht von Patienten gar nicht gewünscht ist. Und da muss man eben sagen, kann man dann auch bei wahrscheinlich eher älteren oder sehr vorerkrankten Patientinnen und Patienten besprechen, dass man einen Schrittmacher implantiert, der eben dann entsprechend Vorkammer und Kammer stimulieren kann und dass man dann eben den AV-Knoten veröden kann, der ja dafür verantwortlich ist, diese insbesondere ja tachykardstörenden Episoden überzuleiten, damit der Patient dann eben durchgehend von seinem Schrittmacher stimuliert wird und dann eben kein tachykardes Vorflimmern mehr hat, das ihn im Alltag beschäftigt. Das ist sicherlich so eine spezielle Therapie, die eben für manche Patienten doch auch hilfreich sein kann und die man eben, wenn man schon über viele Ablationen nachgedacht hat, vielleicht auch mit dem Patienten, der sich im höheren Lebensalter vorstellt, auch besprechen kann.
Das könnte ja dann durchaus auch eine Frage sein, die einem in der Allgemeinmedizin begegnet. Da besteht ja häufig das engste Vertrauensverhältnis und bevor man sich da dann den AV-Knoten abladieren lässt, kann ich mir schon mal vorstellen, dass man dann nochmal nachfragt. Was ist denn allgemein so aus deiner Sicht das Wichtigste, was die Schnittstelle Kardiologie, Allgemeinmedizin betrifft?
Ich glaube, beide Seiten können voneinander lernen. Jetzt sitze ich natürlich im Elfenbeinturm Universitätsklinik und ich glaube, wir Kardiologen müssen lernen und das hat uns die Leitlinie ja doch auch sehr gut an die Hand gegeben, dass wir eben den ganzen Patienten betrachten und nicht nur seine Vorrhythmusstörung sehen, die wir gerne behandeln wollen. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man sich auch quasi trauen, die Diagnose zu stellen, sich zu überlegen, welche meiner Patientinnen und Patienten profitieren von einer Therapie, weil viele Patienten profitieren davon und auch ältere Patienten können sicher Vorflimmer behandelt werden. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass man wirklich bei der Blutverdünnung darauf achtet, dass wir die nicht aus Sorge frühzeitig reduzieren, sondern wirklich auch Vertrauen in die Fachinformation haben und uns eben da auch daran halten und die Patienten nicht sozusagen da aus irgendwie Unwohlsein einfach irgendwie eine wichtige Therapie vorenthalten. Wobei das, glaube ich, ganz schwierig ist, weil viele Patienten selbstständig diese Therapie auch reduzieren aus Sorge und vor allem auch aus Unwissen. Ich glaube, da müssen wir beide Seiten daran arbeiten, eine gute Aufklärung zu betreiben.
Absolut wichtig. Was ist sonst noch wichtig gewesen für dich heute in dieser Episode? Was würdest du da nochmal hervorheben?
Wichtig ist die EKG-Dokumentation von Herzrasen oder Herzstolpern und dass wir eben auch Vorhofflimmern als dokumentieren. Und da haben wir, glaube ich, heute ausführlich drüber sprechen können, dass das entweder mit der Smartwatch gelingen kann, mit dem Ruhe-EKG ganz konventionell oder eben auch mit dem Langzeit-EKG und dass man diese EKG-Dokumentation auch ernst nehmen sollte.
Und ich hebe auf jeden Fall nochmal hervor, dass Sex-Category nicht mehr im JET-WAR-Score enthalten ist, dass Vorhofflimmern nicht nur am Herzen behandelt wird, sondern am ganzen Menschen, also auch Alkohol und Tabak ansprechen, OSAS überprüfen, Hypertonus einstellen, Diabetes E und natürlich sitzende Aktivität. Da auch mal ansprechen, dass körperliche Aktivität gut ist, wie so häufig, einfach wichtig. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis auf unsere Fortbildungen zum EKG, zur Echokardiographie, außerdem auch auf dieses halbe Jahr kostenloses Amboss, wenn ihr bei einem unserer Partnerverbände Mitglied seid, also zum Beispiel DGK, DGIM, DGAI, viele weitere zu alledem Links in den Shownotes. Und dir, Viktoria, ganz herzlichen Dank, dass du heute einmal mehr zu Gast im Amboss Podcast warst.
Vielen Dank.
Bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Amboss Podcast abonniert oder weiterempfehlt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.